Herzlich willkommen zum IGEO Talk hier auf unserer Schmiedechats-Bühne. Ich freue mich sehr, heute über eines meiner Lieblingsthemen sprechen zu dürfen. Es geht ums Erlebnis eines außerordentlichen Essens. Ja, richtig gehört, es geht nicht ums Essen, sondern um die Inszenierung. Es geht um nichts Geringeres als um die Fine Dining Revolution. Mein Name ist Andrin Willi und bei jedem Gourmet-Restaurant, das seine Tore schließen muss, blutet mein Herz. Aber eines ist klar, nicht nur die Gastronomie, sondern auch die Spitzengastronomie, die ist im Wandel. Und genau darüber sprechen wir heute. Und zwar mit zwei Cracks, die auf ihren Gebieten wahrscheinlich unvergleichlich sind. Das wäre einerseits Philipp Beck, CEO vom Atelier 522, und Valentin Diem, Gastronomieunternehmer in Zürich. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
Danke. Ja, danke für die Einladung.
Vorab eines, wir hätten an unserem Vorgespräch wohl noch Stunden weiter diskutieren und Videochatten können. Die Projekte, die ihr mit dem Atelier 522 realisiert, die sind bahnbrechend. Lasst uns aber heute vor allen Dingen über ein Konzept sprechen, über das Adrenaline. Wer kennt von euch das Konzept im Europapark? Ja, zwei. Vielleicht musst du es trotzdem kurz erklären.
Also Adrenaline, die Aufgabe war, Eat and Adrenaline, also Adrenalin zusammenzubringen als Aufgabe. Und es gibt zwei Schöpfer dieser Geschichte. Das ist der Thomas Mack und dann der Oliver Alther von Maschinen Mövenpick. Der schlagen zwei Herzen. Der eine ist Systemgastronom und der andere kommt Inhaber des Europaparks, und die verkaufen Achterbahnen und Fahrgeschäfte. Und die zwei haben die Idee gehabt, als sie sich gemeinsam getroffen haben, das Thema Essen und Erlebniswelt zusammenzubringen. Das sind also zwei Profis, und wir durften da als Brainpool, wir sind 60 Kreative, also auf der einen Seite Künstler, Architekten, Innenarchitekten, Produktdesigner und Kommunikationsdesigner, dann diese Themen moderieren und dazu eine Gestalt geben. Und da fährt man, also vorstellen, man kommt da an, immer 16 Gäste gleichzeitig, dürfen starten, bekommen ein Gläschen Champagner und dann begibt man sich auf eine Reise mit allen Höhen und Tiefen und süß und sauer und salzig durch ein 8-Gänge-Menü, und es gibt einen Hint, und das ist, man kommt in einen zweiten Raum, also man durchfährt 8 Räume, und ich sage jetzt bewusst fahren, das heißt, man sitzt auf einem Ledersessel und der Ledersessel hat eine Robotik und die fährt einen durch ein 8-Gänge-Menü. Ja, jetzt kann man davon halten, was man möchte. Es ist anders. Man kann natürlich sagen, Mensch, der Fokus liegt doch eigentlich auf dem Essen. Aber in dem Fall ist es eben die Gesamterlebnis, was da im Fokus steht.
Und es ist wirklich eine Art Geisterbahn, kann man das so sagen? Also es ist ja die Kombination von Gastronomie und Fahr... Wie sagt ihr das?
Ja, also ich hoffe, es ist ein bisschen poetischer wie eine Geisterbahn.
Es ist definitiv poetisch. Aber von der Idee her wird man geführt.
Von der Idee wird man geführt. Das heißt, nach 21 Minuten starten auch die nächsten 16 Gäste. Und das ist sicherlich die Herausforderung. Also alle 21 Minuten hat man 16 Gäste. Und die erleben auf einem sehr hohen Niveau dann im Grunde ein Speiseerlebnis. Und das über 8 Gänge durchgetaktet. Das heißt, man hat natürlich ganz effektiv die Zeit im Griff. Ja, also man betritt eine Maschine, das kann man schon so sagen, die dann einen durch dieses poetische Erlebnis führt mit allen Höhen und Tiefen.
Ja. Walle, viele kennen dich als Pop-Up-König von Zürich. Du warst, glaube ich, 2012 einer der Ersten, der das Thema in die Limmatstadt gebracht hat. Das legendäre Soitei, das ist kaum noch wegzudenken aus dem Kalender der Foodies. Aber heute wollen wir über dein und über euer neuestes Baby im Zürcher Hauptbahnhof sprechen. Es geht um die Brasserie Süd, aber vielmehr noch, haben wir ja gesagt, ums Fine Dining Restaurant, das dazugehört und trotzdem separat ist, The Counter. Für alle, die dich nicht so kennen, du arbeitest mit verschiedenen Gastronomen zusammen, vornehmlich in der Bauernschenke, im Neumarkt, in der neuen Taverne und jetzt auch im Habe mit Nenad Mlinarević, der ja bekanntlich auch aus der Zwei-Sterne-Küche herausgetreten ist, um diese Fine-Dining-Revolution in Zürich ein bisschen anzukurbeln. Aber kannst du uns kurz erklären, was ist The Counter?
The Counter ist ein maßgeschneidertes Restaurant für unseren Chefkoch dort, das ist Mitya Birlo. Er war letztes Jahr Chef des Jahres vom Gomio, hat auch zwei Sterne und er wollte vom Wals, das doch ein recht enges Tal ist, mal in die Großstadt, also Zürich, so groß wie es halt ist. Und ja, wir haben relativ schnell, nachdem wir mit ihm gesprochen haben, auch realisiert, dass man jetzt nicht einfach ein klassisches Fine Dining bauen kann und er ihn da reinstellen kann, sondern dass es erstens zu ihm passen muss und zweitens, dass es mehr ums Gästeerlebnis geht als ums Essen, obwohl es ja eigentlich ums Essen geht. Es ist architektonisch so aufgebaut, dass man sich einen zickzackförmigen Counter vorstellen muss. Das heißt, ein Tresen, die Leute sitzen an einer Bar, kann man sagen, vergleichsweise vielleicht mit so Sushi-Konzepten oder so in Tokio. Sind maximal 23 Gäste an einem Abend. Und in dem Punkt unterscheidet sich ein Erlebnis jetzt relativ stark zu deinem Projekt. Es sind wirklich nur so viele Gäste und nichts ist eigentlich durchgetaktet, sondern der Gast kann vollständig sein Tempo angeben, weil wir glauben, dass es ein Luxus auch ist, selber zu definieren, wann möchte ich kommen, wie schnell möchte ich essen. Es ist ein ebenfalls 8-Gänge-Menü, plus minus, allerdings sind es in Wirklichkeit 20 Servings und wenn jemand sagt, in 2 Stunden muss ich wieder draußen sein, weil ich kann einfach nicht so lange rumsitzen, dann ist das möglich. Wenn jemand 20 Flaschen Wein trinken will und 6 Stunden rumhängen will, so wie in der klassischen französischen Spitzengastronomie vor 30, 40 Jahren, ist das natürlich auch möglich.
Ja, The Counter. Spannend. Warum wird dann dieser The Counter, wie ihr jetzt kommuniziert, ein neuartiges Format in der Schweizer Spitzengastronomie sein? Also ich kenne verschiedene solche Konzepte, unter anderem im Wider gibt es auch so einen Counter, wenn man will, oder The Table von Kevin Fehling, ist natürlich nicht in der Schweiz, aber kannst du uns die Neuartigkeit dieses Dresens kurz erklären?
Ich denke, wir nehmen sehr viele Elemente, das normalerweise ein Gäste- oder Kundenerlebnis prägen in so einem Art Restaurant weg und versuchen eigentlich mehr ein Erlebnis zu kreieren, als wäre man bei Mitya zu Gast.
Wie zu
in
Hause.
Der Küche. Das fängt damit an, dass man nicht einfach ins Restaurant reingehen kann, sondern es hat eine Klingel. Man muss reservieren, man klingelt und dann wird einem aufgemacht. Dann wird man begrüßt, dann wird man an den Tisch gebracht und es gibt in dem Sinn gar keine Kellner mehr im klassischen Sinn. Es hat ein Sommelier natürlich, aber man ist viel näher bei den Köchen. Also man ist eigentlich ein Teil des Theaters, kann man sagen. Und ich denke, das ist vor allem der große Unterschied und gleichzeitig auch noch diesen starken Fokus auf den Vibe, wie wir es nennen. Ich denke, das ist schon etwas Einzigartiges in der Schweiz.
Pavillon, Fernsicht, Pont de Bron, das sind so klassische Gourmet-Restaurants, die man kennt. Sind die A, weil sie alle geschlossen werden, oder sind, out? Und B, was wäre denn neu anders zu machen? Frage an euch beide.
Ich lasse dir den Vortritt, du bist
gerade... Also, ich denke, man muss schon sich immer wieder erneuern und vielleicht sind diese Beispiele, die du jetzt aufgezählt hast, ein bisschen in ihrer Zeit stecken geblieben. Das klassische Tasting-Menü, das eben 5 Stunden dauert, ist vielleicht ein bisschen out. Es gibt allerdings schon auch Gäste, die das wollen. Zum Beispiel, ich mag das sehr gerne.
Ich auch.
Ich denke, das Individualisieren des Erlebnisses ist wichtig. Und wir beschränken es natürlich auch radikal auf sehr wenig Gäste und setzen einen extremen Fokus auf dem. Und man muss dazu auch sagen, finanziell wäre es nicht möglich, das einfach irgendwo zu bauen, sondern wir hinterlegen das ja mit einem noch viel größeren Restaurant, wo man dann die ganze Infrastruktur und so weiter teilen kann. Analog wie so etwas in einem 5-Sterne-Hotel zum Beispiel gemacht würde. Und es ist sicher eine sehr große Herausforderung, Spitzengastronomie irgendwo als Solitär auf dem Land zu betreiben, ohne ein Backbone mit Hotel oder außerordentlicher sonstiger Lage.
Also ich springe dir dazu, also diese Verknüpfung, dass du ein Backbereich hast, über den du das steuern kannst, ist das eine. Aber am Ende, glaube ich, müssen wir uns darauf einstellen, dass es um das Kundenerlebnis geht und dass häufig in diesen Häusern dann ist der Koch so eine große Rolle spielt und das Erlebnis des Gastes weniger. Und ich glaube, da die richtige Nuance zu finden, dass es ein, also ich kann entweder halt einen Solokünstler buchen oder ein Orchester. Und das, die Höhen und Tiefen eines Solokünstlers, die sind, glaube ich, das, wo man wissen muss, dass man sich darauf einlässt. Und sobald ich ein Orchester buche, ja, ist auch nur so stark wie ihr schwächstes Glied, aber es spielt halt immer noch ein Orchester. Und ich glaube, das ist sicherlich die Zukunft, um langfristig erfolgreich zu sein. Ja. Es ist, glaube ich, nicht das Problem, mit einem super Talent für ein paar Wochen ein super Erlebnis zu schaffen. Aber wir sind alle Menschen, oder? Wir haben Höhen und Tiefen. Und ich glaube, dass da die Erwartung an die Köche einfach zu groß ist. Oder das Ego in dem Moment, wo die Leute an dem Punkt sind, dass sie denken, jawohl, jetzt mach ich's, oder? Aber halt nicht langfristig über ihre Grenzen gehen und sich schlichtweg verheizen. Und das System auch so ist, dass es sie verheizt. Und da ist, glaube ich, so ein...
Sprichst du jetzt hier The Menu an, diesen Film?
Den nein, sicher gesehen. Ich spreche das Leben an.
Ja, also ich verstehe deinen Einwand natürlich. Ich denke aber, es ist teilweise auch ein bisschen eine Plattitüde, das so zu sehen. Wir probieren das anders zu lösen, indem dass wir sagen, ja, es geht jetzt um diesen Mitya, oder? Aber in Wahrheit geht es natürlich um sein Team. Wir richten alles so aus, dass sein Team performen kann. Wir haben zum Beispiel nur 4 Tage offen. Dafür machen wir noch Mittagsservice am Samstag. Und ich denke, das Setup im Hintergrund ist da auch wieder entscheidend. Also Nenad und ich, wir sind eigentlich nur dafür zuständig, dass alle anderen ihren Job machen können. Und in dem Fall wird wirklich alles weggenommen von ihnen, dass sie analog zu einem Spitzensportler, könnte man sagen, wirklich einfach nur sich auf das fokussieren. Was ein Riesenunterschied ist zu einer Fernsicht zum Beispiel, wo man dann auch noch E-Mails beantworten muss, wo man noch den Tagesabschluss machen muss, wo man all diese Dinge machen muss.
Und andere Restaurants noch hat und Fondue-Chalet und
genau. Das. Also ich bringe dir dazu. Also ich wollte da nicht, also ich glaube, dass die Zukunft eines richtig guten Restaurants, was gut gestaltet ist, am Ende funktioniert wie ein Theater, in dem man Schauspieler hat und die spielen ein Stück, aber nur für eine gewisse Zeit. Und dann muss ich ihnen die Chance geben zu wechseln. Und ich glaube, wenn wir so Restaurants eröffnen würden, wie ein Theaterhaus, in dem wir verschiedene Bühnen, das kann eine feste Architektur sein, aber der jeweilige Koch, müssen wir einfach wissen, der ist wie ein Spitzensportler, was du gesagt hast. Und ich glaube, wenn man mit dem Mindset in den Markt geht, dann muss man nicht immer Restaurants schließen und öffnen und schließen und öffnen, sondern man hat ein Stück und das spielt eine gewisse Zeit und dann könnte man das nächste machen. Und das fände ich zum Beispiel super spannend, so mal so ranzugehen an eine Bühne, zu sagen, jawohl, das ist das Konzept für ein neues Restaurant. Ja, also
eben, es ist genial, aus diesem Fahrgeschäftsgedanken heraus ein Restaurant-Erlebnis auf hohem Niveau zu kreieren. Was bedeutet das, wenn die Gastronomie jetzt einmal komplett anders gedacht wird? Oder was unterscheidet dann dieses Adrenalin von einem anderen Fine-Dining-Restaurant?
Also primär, wir kommen jetzt zurück, dass der Stuhl eine Taktung vorgibt. Das heißt, der Stuhl ist eine Robotik und fährt weiter. Das heißt, das ist genau das Gegenstück zu diesem Modell, dass du im Grunde einen Fahrplan dahinter hast, der ist auf die Sekunde runtergetaktet Und in dem Moment, wo sich im Grunde die Hauptspeise öffnet, ist auch genau der richtige Sound dazu und das richtige Licht und die richtige Temperatur im Raum. Also wir hatten insgesamt 28 Fachplaner, das heißt, der eine bestimmt die Robotik, der nächste bewegt sich der Stuhl, in welche Sitzposition geht er, gleichzeitig wie fokussiert sich das Licht nur mit einem Spot auf das Essen, aber in dem Moment, wo ich es anfasse, wird das Licht groß, wird die Lichtstimmung anders, wird der Sound anders und damit kann ich natürlich Momente erzeugen, die kriege ich nur hin, wenn ich die Zeit im Griff habe, oder? Also aber das spielt natürlich dem Essen auch entgegen, weil das Essen ist auch nur zu einem Moment ideal, wo ich es verkoste und diese Punktierung natürlich so zusammenzubringen, das war 2 Jahre intensive Arbeit, in einem Drehbuch zu agieren und im Grunde über, also wie bei einem Theaterstück, dann halt im Grunde über alle Komponenten der verschiedenen Planer hin zu dem, der den Sound einspielt und wir haben ja noch ein Medienbild und auch dieses Bild muss dann zu allen Elementen passen und das dann so zu schneiden und einzutakten und das Servicepersonal zu wissen, in dem Moment, das ist wie ein Tanz, oder? Denn das Servicepersonal, der muss den Gong schlagen und den Gong muss er genau in dem Moment schlagen, wo dann alle die Haube anheben und so weiter. Also das so einzuplanen war einfach hat Spaß gemacht, ja, aber war natürlich auch arbeitsintensiv, ja, und eine riesen Vorleistung, bevor dann das erste Mal oder auch wie oft muss man Probefahrten machen, also Probeessen in dieser Taktung dann pro Raum im Grunde über Wochen üben, ja.
Also ich finde es total faszinierend, einerseits, weil auch das Menü natürlich wechselt, also das ist ja dann auch eine Herausforderung, man muss so ein bisschen in die Zukunft auch sehen, aber andererseits fand ich wirklich spannend, wir waren in einer Gruppe da, glaube ich 8 Leute, und man sitzt dann immer wieder anders, also dieser Stuhl, man kann ja nicht aufstehen und dann an den anderen Stuhl hinsetzen, sondern der Stuhl bringt dich dann an eine andere Position, das verlangt ja nochmal zusätzlich Intelligenz, oder? Weil man weiß ja nicht, wer mit wem kommt und warum. Und
ja, doch, das wird eingetaktet. Also es ist genauso, es ist eine Software hinterlegt, dass wenn du mit deiner Freundin dahin gehst, dass du am Ende auch neben deiner Freundin sitzt und sie nicht neben einem anderen sitzt. Das wird vom Booking her so sortiert. Aber die Kunst ist natürlich schon, dass du, ich meine, du sitzt einmal an einer 9 Meter großen Tischplatte, du sitzt einmal an einer Bar, du sitzt einmal an 4er-Kombinationen, 8er, also die verschiedenen Kombinationen natürlich überhaupt pro Speise und pro Ensemble dann auch zu wählen und zu unterscheiden, klar, ist dadurch möglich, ja, hast du.
Aber die Dramaturgie ist immer gleich oder wird die auch regelmäßig aktualisiert?
Genau, also die Idee ist, dass man es immer wieder anpasst, oder? Also im Moment sind ja pro Abend eben dann 160 Gäste, es ist bisher immer ausgebucht gewesen, seit letzten Oktober, jeden Abend. Und es ist auch für die Zukunft sind immer die nächsten 2 Monate bisher ausgebucht. Und so gesehen gibt es da dann immer nur moderate Anpassungen. Und solange natürlich gut gebucht ist, wird das dem System angepasst.
Wir kommen nachher noch auf die Zahlen. Ich habe da ein paar Zahlen zusammengetragen. Vale, Mitja Birlo, 22, war er Gomio-Koch des Jahres, du hast es erwähnt. Er ist jetzt die große Figur im The Counter. Hat er jetzt, ich meine, neben Nenad und dir, hat er da einfach freie Hand? Oder wie funktioniert da die Zusammenarbeit?
Also er hat absolut freie Hand.
Das bedeutet, er ist mitbeteiligt am Geschäft?
Nein, er ist unser Mitarbeiter.
Okay.
Aber wir glauben daran, dass immer die Leute, die am meisten Experience haben, am meisten Kompetenz und auch wirklich vor Ort sind, die Entscheidungen fällen müssen. Und wir sehen uns, wie gesagt, als Coaches. Wir müssen eigentlich schauen, dass sie exzellente Handwerker sind. Und dann glauben wir daran, dass der Prozess, wie das passiert, eigentlich schon entscheidend ist und gar nicht das Resultat. Also das Resultat ist eigentlich nicht mehr für uns relevant, sondern wie es zu dem gekommen ist. Und da gibt es natürlich schon Themen, die man immer wieder anschaut, sagen wir Food Costs, aber auch Smart Menu Design. Er kann nicht 20 Köche anstellen und dann für 3 Leute kochen, das ist nicht realistisch, oder? Gleichzeitig hält ihn das ja aber auch fit.
Absolut, ja. Ich habe gesagt, wir sprechen noch von Zahlen, einfach damit wir uns da richtig verstehen. Adrenaline, da wurden 13 Millionen investiert, wenn ich richtig informiert bin. Manche sagen mehr, manche sagen weniger, aber naja.
Ich als Planer weiß es nicht genau.
Herr Mack hat von 13 Millionen gesprochen. Die durchschnittliche Ausgabe an einem Abend liegt derzeit bei 400 Euro pro Gast. Das ist in Deutschland sehr hoch, würde ich mal sagen, im Durchschnitt. Pro Abend, das dauert dann jeweils 1,5 Stunden, können 12 Services durchgeführt werden, nach 16 Gästen. Jetzt, wenn man das so hochrechnet, wenn man so hochrechnet, sind das 76.800 Euro pro Abend. Personalkosten sind im Vergleich zur Brasserie Süd eher gering. Was sagt dein Heißgebauch, wenn du sowas hörst? Ich weiß, du warst noch nicht da, aber...
Das ist natürlich eine sehr smarte Angelegenheit. Also, ich denke, unternehmerisch ist das sicher sehr spannend. Ja, wir ticken vielleicht da ein bisschen anders. Wie gesagt, das Handwerk ist irgendwie an oberster Stelle. Wir glauben, dass wir mit dem gegenteiligen Konzept eigentlich maximal 23 Gäste, Durchschnittsbon von, ich sage jetzt mal, 500 plus, auch Geld verdienen können.
Also ich will dir dazu springen. Also ich glaube das auch. Also und es ist ja auch, hat auch beides seine Wahrheiten. Ja. Also ich glaube, es ist nicht irgendwie das eine oder das andere. Es ist komplett diametral von der Ausrichtung des Gastes. Das Handwerk allerdings, da muss ich dir widersprechen, ist auch in dem Fall extrem hoch. Also die Köche, die da arbeiten, die kochen kontinuierlich mit 2-3-Sterne-Köchen, um das zu verbessern. Es gibt kontinuierlich Workshops, es wird auf einem extrem hohen Niveau gefahren. Es hat auch den Sommelier, der die Weinbegleitung, also den muss man dann wählen oder dann stimmen die 400 Euro nicht mehr. Es wird dann teurer. Aber das ist, glaube ich, das Spannende, dass das Niveau, und da lass dich überraschen, also gehe gerne auch mit dir hin.
Sehr gerne.
Das zu erleben. Ja? Also weil das ist natürlich das Spannende, wie schaffe ich da eben keine Abstriche zu machen. Ja? Allerdings habe ich nicht die Nähe zum Kochen.
Und es gibt ja im Europapark auch 2-Sterne-Restaurants. Also es ist ja nicht so, dass es das nicht auch gäbe, den klassischen Bereich. Philipp, wie seid ihr an dieses Projekt gekommen? Weil das Atelier 522, das sind 60 verschiedene Kreativköpfe, Medien oder Kulturwissenschaftler, Modedesigner, Architekten. Das ist ja nicht eine hundertprozentige Gastronomie, Architektur.
Nein, gar nicht. Gar nicht. Also vom Portfolio ist es so, dass wir einfach nur kreative Teams bauen. Also wir haben immer, wenn jemand vorbeikam bei uns in den Scheunen und der etwas besonders gut konnte, dann haben wir ihn eingestellt. Egal, ob wir einen Job haben oder nicht, es ging eigentlich mehr darum, Talente zu sammeln. Und diese setzen wir ein, das heißt, wenn eine Kundenanfrage kommt, dann bauen wir aus den 60 Leuten, die letzten 20 Jahre sind wir gewachsen, oder von 4 zu 60, und dann bauen wir in einer Matrix ein Team zusammen, was dann für so eine Aufgabe ideal ist. Und hier ist es sicherlich so, dass du jemanden brauchst mit Taktgefühl, Musik, Interpretation, Gefühl für Licht oder für Mode, was haben die Leute an, wie ist die Szene, für Architektur. Also das war, aber den eigentlichen Job war eigentlich, könnt ihr einen Stuhl entwerfen. Das war die Anfrage für den Job.
Aber und das Eklektische ist schon sehr, sehr wichtig. Das ist auch bei uns sehr wichtig. Ja. Also wir stellen ständig eigentlich Aufgaben, die nichts mit Kochen zum Beispiel zu tun haben. Also zum Beispiel ein Workshop mit jemandem, mit einem Dramaturgen zum Beispiel. Ja. So ein klassischer, oder einem Opernkomponisten. Oder jemand, der sich für Düfte. Das ist eigentlich sehr ähnlich.
Am Ende hast du genau diese Komponente, dass wir die nie einzeln, also dass wir dann, dass da nicht eine Einzelbeauftragung gab, sondern wir kontinuierlich mit allen zusammen, also es waren Sitzungen mit bis zu 28 Leute pro Stunde, die, wo jeder seine Aufgabe hatte und man nur ein, also wie ein Theater, im Grunde ein Szenenbuch durchgegangen ist, wo man gesagt hat, okay, das ist die Textebene, das ist der Sound, das ist das Essen dazu und so weiter. Aber es gab eben am Anfang, und für die Geschichte können wir nichts, gab es eine geschriebene Story. So, die war gesetzt. Und auf die musste, die war auch so absurd, dass sie angeregt hat, als Grundlage nicht immer eine Grenzüberschreitung herbeizuführen. Ja. Weil sie eine gewisse Absurdität hat. Ja, also du verlässt die Welt und du kommst zurück und du bist ein Computer. Und also sie war so random, dass wir am Anfang uns auch erstmal ein bisschen gebraucht haben, uns so drauf einzulassen, um überhaupt da zu sagen, ja, kann auch spannend sein und nicht nur random. Also so, was ist der Grad, wie weit geht man, oder?
Interessanterweise ist bei unseren, ich sage jetzt mal, bodenständigen Restaurants die Customer Journey sehr präsent, oder? Das ist so alles relativ designed. Beim The Counter haben wir bewusst gesagt, das gibt es eigentlich nicht, sondern der Gast sagt, ich gehe jetzt Wellnessen. Und manchmal will ich halt zuerst duschen oder dann auf den heißen Stein oder in die Sauna. Aber wie lange das dauert und in welcher Reihenfolge und wenn ich da noch einen Einfall dazwischen habe, das sollte eigentlich alles möglich sein. Also unsere Mitarbeiter sind sehr stark gechallenged, weil sie sich eben nicht irgendwo festhalten können, sondern sie müssen darauf vorbereitet sein, dass jemand während dem Menü plötzlich switcht oder was anderes will oder Fragen stellt, die keiner weiß.
Das finde ich extrem spannend, weil ihr braucht da natürlich eben auch nicht nur Schauspieler, sondern Fachkräfte in diesem Sinne, die wirklich Bescheid wissen. Wir sprechen jetzt von multisensorischem Essen oder einem multisensorischen Erlebnis, also das Essen eben nicht nur mit dem Geschmack wahrgenommen wird, sondern mit allen Sinnen erlebt wird. Frage an beide, welcher Sinn ist der unterschätzteste eurer Meinung nach im Fine-Dining-Bereich?
Ich muss vielleicht umkehren, der überschätzteste meiner Meinung nach ist das Auge, das Visuelle, aber gleichzeitig, es geht ja um das organoleptische Erlebnis, das Zusammenspiel der Sinne. Ich persönlich habe so ein bisschen eine Fixierung auf das Haptische. Man muss die Sachen anfassen können. Bei uns gibt es auch immer viele Gänge, die man mit den Händen isst. Es ist etwas sehr Natürliches und etwas, das sehr stark so entfremdet wurde in unserer Welt, sage ich mal. Aber so ein Tisch, wie er sich anfühlt und die Gabel, wie man sie hält, und das sind für mich sehr entscheidende Sinne oder Sinneserfahrungen.
Da gibt es auch Studien von einem Professor der Experimentalpsychologie, die dann so einen Würfel gehabt haben mit verschiedenen Kanten, und dann trinkst du einen Wein und fasst den Würfel an der rauen Kante und der glatten Kante oder und dann schmeckt der Wein anders plötzlich. Also das ist der Tastsinn. Wie sieht es bei dir aus? Welcher Sinn ist am unterschätztesten?
Ich muss ein bisschen lachen über die Frage. Also wir haben eine Seite, die muss man zu jedem Projekt ausfüllen. Da sind alle Sinne drauf. Und dann gibt es ein Herz. Und am Ende geht es darum, was dein Herz berührt. Und ich glaube, diesen Sinn, den gibt es nicht als Sinn. Aber es gibt so viele schlechte Restaurants, die trotzdem das Herz berühren, wo so viele Leute hingehen, dass man sich immer fragen muss, was ist die Komponente in diesem Raum, die dein Herz berührt? Und diesen Sinn würde ich einfach als neuen dazu aufmachen. Ja? Weil der ist, glaube ich, der alle schlägt. Ja? So die Herzdame. Und die wird ganz häufig vergessen.
Ja, ja, also absolut. Ich versuche das immer, ich denke, das ist auch so, ich versuche das immer mit der Rundheit zu beschreiben. Also es gibt unendlich viele Lösungen, aber am Ende muss es sich als Gast sehr selbstverständlich, unterschwellig und rund anfühlen.
Ja. Also wir
Personality, oder?
Ja, ich glaube, es ist ja so, wir sind ja alles sehr zweckhaft, oder? Also wir schauen immer, okay, was ist der Zweck, was ist der Zweck, was ist der Zweck, aber die imaginäre Ebene, die wird kontinuierlich vernachlässigt, und über diese poetische Komponente, die wird immer in einer Zweckbegründung versucht zu erledigen, oder? Du hast eine Checkliste, dann weißt du, das musst du alles erfüllen, Aber so die Imagination, die hat, und das merkt man, wenn man in die Kunst geht, und das ist sicherlich bei uns die größte Inspiration, also wir schauen sehr wenig an, also wir schauen sehr viel an, aber wir versuchen sehr wenig anzuschauen von Dingen, die es in der Welt gibt, und uns darauf zu fokussieren, was hat einen ganz hohen poetischen Moment. Und das hast du halt in der Kunst, dass es Elemente gibt, da versteht keiner, warum Leute Millionen für bezahlen. Und wenn man aber der Sache nachgeht, dann ist es immer eine imaginäre Ebene. Und die herauszuarbeiten pro Projekt, darin sehen wir den Erfolg langfristig für Räume, aber genauso eben für das, was in dem Raum passiert. Ja.
Das klingt logisch, ist aber natürlich pro Projekt unglaublich schwierig umzusetzen. Jetzt, Herr Philipp hat, glaube ich, gesagt, die Bauherren hätten während Corona ein bisschen Zeit gehabt, anderthalb Jahre sich dem Thema zu widmen, gedanklich. Der Park war geschlossen, nichts los. Wie lange dauerte das bei euch im Fall der Brasserie Süd?
Also beim Fine Dining haben wir schon vor Jahren angefangen, daran zu arbeiten, aber bis wir die Location hatten und wirklich loslegten, dauert es relativ genau 2 Jahre, was sehr kurz ist, wenn man die Komplexität des Bauwerks anschaut im Hauptbahnhof, während der noch gebaut wird, mit den ganzen Schnittstellen, da wird es dann sehr technisch und da muss man eben auch sehr aufpassen, dass es nicht so zu einer Excel-Tabelle wird, das Projekt, sondern genau diese Ästhetik, sage ich mal, und Poesie nicht verliert, oder? Weil man sehr viel Zeit mit Kämpfen verbringt, die genau nichts damit zu tun haben. Also
bauliche Geschichten, Auflagen etc. Ich hatte das große Glück, ohne einzubrechen, du hast mir das Konzept gezeigt. Welche Elemente werden das Essen sensorisch prägen? Wenn ich an diesem Counter bin, wenn ich geklingelt habe, wenn ich da bin, wenn ich absitze, was wird noch passieren?
Also ich denke, der Fakt, dass man in der Küche sitzt, also oder es ist eigentlich ein Zwitter, ein Hybrid aus Küche und sehr edlem Wohnraum, könnte man sagen. Es hat wie kein Gastraum, es ist eins. Und das hat natürlich grobe sensorische Auswirkungen, oder? Also weil Kochen ist laut. Vielleicht nicht mehr so laut, wie man sich's vorstellt von früher, vielleicht mit weniger Fluchen und Schreien, weil es ist auch intim, also sind dann 5 Köche dort und 2 Leute im Service und ich denke, die Ohren und das Schauen wird sehr zentral sein und gleichzeitig aber so ein bisschen eine Quirkiness, sag ich mal, so beim Sitzen und man sitzt einfach anders, als man sich das gewohnt ist. Ich finde so Bar-Situationen immer sehr gut, weil es so etwas Animierendes hat. Ich finde, das Schlimmste in einem Fine Dining ist, wenn es Bremser drin hat. Es gibt ganz viele Bremser im klassischen Fine Dining und die haben wir eigentlich alle probiert zu eliminieren. Also das lange Sitzen, schwere Rotweine, viel erzählen, obwohl es einem einfach nicht interessiert. So dicke Weinlisten, die kann man alle schon vorher anschauen. Wenn es die Leute interessiert, können sie es haben. Vielleicht ist es nur für die einen ein Bremser, aber grundsätzlich muss alles auf das Animierende ausgelegt sein. Also dieses sich freuen auf etwas, das nie abebnet, am bestenfalls. Oder?
Ich war neulich im Ophelia, das ist ein Restaurant in Konstanz, 2 Sterne. Spannende Musik läuft da im Hintergrund, hat mir jetzt überhaupt nicht gefallen, aber ist wurscht, die Musik, das Essen war sehr gut. Du hast mir gesagt, und das hat mich dann fast ein bisschen erschaudert, die Musik im The Counter wäre auch die Musik des Mitya, was er liebt. Also hat man
Mitya
ja schon mal
die Musik zusammengestellt, das ist tatsächlich so, ja.
Ja.
Und da wird auch
keine Angst.
Und, ja, aber es ist nie jedermanns Fall. Es ist einfach bei Mitya, also die Köche hören gerne Musik, also hat es Musik. Ich habe aber schon die Musik auch gehört, ich finde sie gut. Aber ja, es kann sein, dass es nicht jedem gefällt. es ist natürlich auch nicht so, dass es jetzt Club-Atmosphäre wäre, oder? Also es ist natürlich eher im Hintergrund.
Ja. Aber das ist ja schon ein extrem wichtiges Element. Für jemand, der Musik gerne hat und vielleicht auch gerne hört, akustisch, qualitativ, der reagiert dann schon sehr stark, wenn dann im Hintergrund eine Musik läuft, die er hasst.
Ja.
Ja, wie kann man das ausschließen?
Naja, also dieses Eingrenzen und Ausgrenzen, ich glaube, davon lebt es doch. Mhm. Also wenn das, sobald es zu flach wird und wir müssen nicht, also ich glaube, wichtig ist das, und gerade bei so einem Spitzenkonzept ist doch so, dass es müssen einen ein paar lieben, oder? Es reicht nicht, wenn dann viele mögen. Ja. Und ich glaube, das, da muss ich dir jetzt zusprechen, also darauf zielt es ab. Es muss einfach genügend Leute geben, die es lieben und richtig lieben. Und dann sind sie auch bereit, den Preis zu zahlen. Und die anderen wirst du in so einem Fall ja auch nicht brauchen. Das ist ja kein Film, den du buchst.
Absolut. In der Villa Feltrinelli aber war es so, oder ist es so, dass man einen Musikwissenschaftler engagiert hat, der dann dafür sorgt, dass man als Gast, wenn man dieses Hotel betritt, 5 Kanäle hat. Im Badezimmer, anders als im Schlafzimmer, anders als in der Lobby. Dass man auf keinem Kanal jemals, wenn man 10 Tage da bleibt, das gleiche Lied zweimal hört. Und ich kann mir vorstellen, dass das schon auch ein Risiko ist bei Leuten, die dann vielleicht wiederkommen und wieder die gleiche Musik hören.
Ja, aber ist es nicht so, dass, also jetzt mal markenbildend, mag ich jetzt sagen, schade, dass sie das so gemacht haben, weil am Ende ist es ja so, dass wenn ich ein gewisses Erlebnis immer wiederholend mit einer ähnlichen Musik erlebe und es ist schön, dann finde ich diese Musik auch schön. Also da kann ich mich nicht gegen wehren. Ja? Das heißt, am Ende geht es, glaube ich, darum, runde Sachen und diese Poesie, die entsteht dadurch, dass die Dinge eben aufeinander nicht, dass sie sich wiederholend und immer wieder als Erlebnis so einprägen, dass sie als besonders empfunden werden. Nur deswegen feiern wir Weihnachten. Also die einen mögen es jetzt auch hassen, ja, mag sein, muss man zur Familie, aber am Ende sind es die wiederholenden Rituale, die eine Besonderheit haben. Und ich glaube, die gilt es herauszuarbeiten und nicht so, es muss so random sein, dass du nie wieder dem gleichen begegnest und so. Also glaube ich, wäre ein Fehler, ja?
Ja, ich gebe dir da total recht. Es geht ja auch um Kultur. Ja. Also man muss sich auch wiederfinden. Ich meine, klar, die Musik ist vielleicht ein bisschen polarisierend, obwohl ich dir sagen muss, also viele Köche haben eine sehr hohe Expertise mit Musik hören, weil sie das ihr ganzes berufliches Leben lang jeden Tag gemacht haben. Also ich habe ein total gutes Gefühl, wenn Mitya die Musik auswählt.
Es gibt ja auch Köche, die DJs sind. Also so ist es ja nicht. Sehr bekannte Köche, die DJs sind. Also Nick Brill zum Beispiel. Philipp, wie war das beim Adrenaline? Wie stark wurde nach den ersten Testdurchläufen dann noch angepasst?
Also kontinuierlich. Also
es läuft immer noch.
Genau, es wird nicht aufgehört anzupassen, oder? Also es soll ja eine kontinuierliche Verbesserung werden und das über alle Ebenen. Ja. Dann natürlich ist es schwierig bei Thema Film-Content oder das ist extrem teuer, ja. dann solche Komponenten zu ändern, aber prinzipiell geht es immer wieder, es zu optimieren.
Also. 50.000 Tickets wurden verkauft bislang. Wann wird jetzt die nächste Adrenaline-Destination folgen? Die Umsetzung wird ja dann sicher nicht nochmals 13 Millionen kosten. Und würde so ein Konzept auch in einem anderen Kulturkontext funktionieren?
Also dafür ist es gemacht. Also das Ziel war oder ist, dass es natürlich an anderen Standorten genauso wiederholen werden kann. Ja? Und die weiteren werden sicherlich nicht zu teuer sein. Mhm. Also weil das Konzept steht ja jetzt. Ja, das heißt, das ist sicherlich am Ende ist es ein Investorenmodell. Ja? Also die sind doch.
Frage an dich, wann denkst du, wann kippt so ein Konzept oder wann kann es kippen? Jetzt nicht dieses Konzept, aber generell, wenn du in ein Restaurant gehst, wann wird es kitsch? Wann fehlt die Poesie?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke dann, wenn das Handwerk leidet, also wenn man es nicht mehr hinkriegt, also im Tagesgeschäft. Ich denke, so etwas ist eigentlich wirklich prädestiniert, oder? Weil man alle Prozesse sehr, sehr stark konditioniert und repetiert. Und das ist übrigens auch der Grund, weshalb wir das nicht können, in keinem Betrieb von uns, weil wir es nicht mal schaffen, zwei Wochen die gleiche Menükarte zu haben. Das ist eine, da sind wir total unfähig, das zu machen. Das geht einfach nicht. Ja, ich denke, wenn es die Seele nicht mehr hat, das spürt man sofort, wenn man irgendwo reingeht.
Also ich finde das Wort Seele, aber ich möchte nochmal zu dem Wort Kitsch kommen, weil Kitsch ist es natürlich ab dem Moment, wo ich ein Serienprodukt vom Handwerklichen in eine Form gieße. So, und das habe ich bei jedem Teller, der nicht mehr handgefertigt ist, ist es Kitsch. Die Frage ist, wie viel Kitsch vertragen wir, oder? Also weil die ganze Halle ist nur voll mit Kitsch. So. Und so gesehen vertragen wir davon sehr viel.
Ja? Gerade an Weihnachten?
Ja, also kontinuierlich, vielleicht lieben wir es auch. Also zumindest 90% oder 99% der Bevölkerung lieben Kitsch und nur 1% ist puristisch. Und jetzt können wir natürlich sagen, oh, wir sind so elitär und gehören zu diesem 1%, aber nein. Wenn wir da ein bisschen geisteswissenschaftlicher umgehen, dann wissen wir, solche Komponenten funktionieren, ja, und die Leute lieben es. Und jetzt die Frage, wie viel ist der Natur verträglich, oder? So, und dann kommen wir plötzlich auf eine andere Ebene und dann wird es eh schwierig mit vielen Gängen Essen und ja, Völlerei und Freude also der Maßlosigkeit.
Liebe, ich liebe Kitsch
ja.
auch.
Das ist ja, super.
Also ich finde einfach, also jetzt gerade bei den Tellern, in diesem Fall sind tatsächlich bei uns alle Teller handgemacht. Wir gehen so weit, dass wir jetzt mit dem Altglas versuchen, so Glasstaub herzustellen, damit man wieder daraus Teller machen kann. Ich weiß nicht, ob das irgendwo hinführt. Aber
also das Restaurant Silo in London macht das.
Ja, genau.
Zum Zero Waste Restaurant.
Jedenfalls, ich finde es sehr wichtig, dass man es nicht thematisiert.
Ja.
Also ich glaube, entweder spürt man es, so diese Unterschwelligkeit ist entscheidend am Ende. Und dann hat man eine Chance. Und sonst bin ich auch total bei dir, Kitsch. Weil das ist nun mal Seelennahrung, das erwärmt das Herz. Es gibt schon irgendwann den Moment, wo man vielleicht dann sich nicht mehr wohlfühlt, aber Dinge, die funktionieren, funktionieren aus irgendeinem Grund, oder?
Dann würde ich sagen, lieber Philipp Beck, lieber Valentin Diem, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch aus dem Herzen eurer Erfahrungen. Danke für eure Einsichten. Ich wünsche euch viel, viel Erfolg bei der Umsetzung eurer kommenden Projekte und drücke natürlich die Daumen für die Eröffnung der Brasserie Süd. Bald geht es los. Eben, ich habe das Restaurant schon angeschaut, die Da Capo Bar, aber auch der Counter. Das ist großartig. Ich bin begeistert. Und ja, an alle, die jetzt das Eternity noch nicht besucht haben, geht hin. Also eine große Empfehlung geht von mir raus. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Kommen an die IGEO. Ich wünsche euch allen noch einen frohen Nachmittag. Merci vielmals. Dankeschön.
Danke.